Je fitter wir werden, je besser wir werden, desto mehr Fett oxidieren wir automatisch. Und deswegen als allererstes ist es immer wichtig, die athletische Entwicklung in den Vordergrund zu rücken. Und erstmal auch zu sagen, okay, ich werde fitter, ich werde leistungsfähiger, ich verbessere mich, ich werde besser mit meiner VO2 Max. Dadurch habe ich schon einen enormen Effekt auf meine Gesundheit und auch auf meinen Fettstoffwechsel.
Ein gut trainierter Fettstoffwechsel schützt uns nicht nur vor zahlreichen Zivilisationskrankheiten, sondern steigert auch unsere Ausdauerleistung. Nur, was ist der schnellste Weg dahin? Zone 2 Training, Nüchternläufe, Fat-Max-Intervalle, Schlafen mit leeren Glykogenspeichern, die Liste an Methoden ist lang. Aber welche bringen wirklich was? Und was sagt die Wissenschaft dazu? Die Antwort gibt uns Dr. Golo Roerken, Arzt, Sportwissenschaftler, Coach und neunfacher Ironman-Athlet. Mit ihm spreche ich, euer Host Elliot, darüber, wie ihr euren persönlichen Fat-Max-Bereich findet. Außerdem hört ihr die Vor- und Nachteile von Nüchternläufen, ob sich die berüchtigte Sleep-Low-Strategie auch für HobbyläuferInnen eignet und warum klassisches Fettstoffwechseltraining manchmal auch schlichtweg überschätzt wird. Also, nach der Folge wisst ihr garantiert, welche Fehler ihr bei euren Fatmax-Einheiten vermeiden solltet und welche Tricks wirklich funktionieren. Viel Spaß beim Hören. Hi Golo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hi Elliot, mir geht's gut. Schön, hier zu sein.
Ja.
Freue mich sehr.
Ich freue mich auch, dass du wiedergekommen bist. Wir haben ja vor 2 Jahren das letzte Mal hier im Call gesprochen. Mai 2023 war es, da ging es um Körperfett. Heute haben wir ein bisschen Themen verwandt wieder, womit wir unterwegs sind. Hast du heute schon trainiert? Wie ist es dir seitdem ergangen? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, ehrlich gesagt habe ich heute noch nicht trainiert. Mhm. Ich werde gleich heute Mittag trainieren. Es wird ein bisschen heiß heute.
Ja, bei uns ist richtig heiß.
Ja. Aber ich habe es halt morgen noch nicht geschafft. Mhm. Aber sonst geht es mir gut soweit. Ja. Ich hatte, so sportlich betrachtet, habe ich mich so ein bisschen verändert. Ich mache jetzt relativ viel High Rocks aktuell. Und habe jetzt meine ersten 2, 3 Wettkämpfe gemacht. Und cool. Macht Spaß.
Ja, ich habe das auch ein bisschen beobachtet. Ich finde das sehr cool, dass du da auch dem Trend folgst sozusagen und jetzt auch beim High Rocks eingestiegen bist. Ist ja auch eine große Veränderung dann. Dann machst du quasi so Triathlon und so auch gar nicht mehr. Auch keine so Marathon-Wettkämpfe oder so aktuell.
Also persönlich nicht. Ich habe sehr viele Athleten, die ich noch coache, die natürlich so im Triathlon unterwegs sind. Aber persönlich bin ich jetzt echt so in diesem Hybrid High Rocks. Als neue Herausforderung habe ich das für mich gesucht.
Okay, cool. Und es läuft gut bisher.
Doch, ich bin happy. Also ich hatte jetzt, letztes Jahr hatte ich echt einen ganz guten Wettkampf. Habe ich irgendwie so eine 1:04 gebraucht bei dem Prof, cool. Bei Pro. Das war echt ganz gut. Aber man merkt schon so, Kraft ist halt was anderes und es braucht auch ein bisschen, das richtig für sich aufzubauen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch immer sehr krass zu sehen, was HYROX-AthletInnen da so leisten. Da habe ich großen Respekt vor. Ja, bei mir stand heute Morgen tatsächlich schon ein Nüchternlauf auf dem Plan, also sehr passend zum Thema. Sowas machst du dann eigentlich gar nicht mehr oder ist das in irgendeiner Weise noch relevant für dich?
Kommt immer so ein bisschen drauf an. Also persönlich mache ich wenig Nüchtern-Training bei mir. Ich habe aber einige Athleten, Athletinnen, mit denen ich das zusammen schon durchführe. Es kommt immer so ein bisschen auf die Zielsetzung drauf an und auch auf die Baustellen, also woran man wirklich arbeiten möchte.
Ja. Gibt es denn, also ich würde sagen, Fettstoffwechseltraining, worum es ja heute auch gehen soll, ist ja auch ein super Evergreen-Thema im Ausdauersport. Es wird auch, würde ich sagen, gerade auf Social Media sehr heiß diskutiert, auch unter LäuferInnen natürlich. Was würdest du sagen, ist da so dein persönliches Empfinden? Findest du, dass sich so vielleicht die Debatte um Stoffwechseltraining ein bisschen verändert hat? Also wird jetzt mehr drüber gesprochen? Trainieren die Leute jetzt anders als vorher? Hast du da mal so Beobachtungen gemacht?
Ja, ich würde schon sagen, also ich glaube, dass dieses ganze Thema Zone 2 Training und grundlagenorientiertes Training mehr in den Fokus gerückt ist, was mich sehr freut, weil ich da einen sehr großen Benefit für sehr viele Athleten und Athletinnen sehe. Und ich glaube auch dadurch, dass Menschen gesünder werden wollen, dass sie ihre langfristige Performance irgendwie optimieren wollen, ist das halt auch so in den Fokus gerückt. Und das hat einen profunden Effekt auf den Stoffwechsel, wenn man es halt richtig einsetzt. Und gerade eben auf das Thema Fettstoffwechsel, das kann man damit optimieren.
Ja, Also sehr gut, dass wir heute drüber sprechen und die Leute dann nochmal abholen, vielleicht mit ein paar Mythen aufräumen. Am besten fangen wir mal ganz vorne an. Vielleicht kannst du uns erstmal nochmal drüber aufklären, was man eigentlich unter Fettstoffwechseltraining versteht, warum das gerade für AusdauersportlerInnen natürlich super wichtig ist. Ja, erzähl doch gerne mal.
Genau, also wir haben letztendlich in unserem Stoffwechsel haben wir ja verschiedene Möglichkeiten, Energie zu gewinnen. Wir sind Gott sei Dank ein Organismus, der einerseits sehr schnell Energie gewinnen kann, andererseits aber auch so ein gewisses Dieselsystem hat, was wir gerade so für den Ausdauerbereich benötigen. Und dieses Dieselsystem baut eben stark auf Fett auf. Und Fett ist dabei eine Energiequelle, die wir im Körper eigentlich unbegrenzt haben oder sehr, 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 sehr hohe Reserven haben, die wir da benutzen können, wenn wir auf Fett zurückgreifen können als Energiequelle. Und beim Fett, wenn wir Fettstoffwechsel trainieren und den Fettstoffwechsel optimieren, dann haben wir so den Vorteil, dass wir eigentlich eine Energiequelle haben, die wir sehr, sehr lange benutzen können. Das ist der Vorteil beim Fettstoffwechseltraining. Und das andere Ding ist, dass viele Athleten und Athletinnen und auch Menschen in der Normalbevölkerung das Problem haben, dass der Stoffwechsel halt inflexibel wird oder dass sie metabolisch Auffälligkeiten haben. Und das hat damit zu tun meistens, dass man nicht mehr so gut Fett oxidieren kann und dass man nicht mehr so gut Fett benutzen kann als Energiequelle. Und deswegen ist das Thema Fettstoffwechsel und Fettstoffwechseltraining schon einerseits wichtig aus einer Performance-Seite, weil man damit eben längere Zeit Ausdauer durchführen kann, andererseits aber eben auch aus einer gesundheitsphysiologischen Sicht.
Also kann man schon sagen, dass auch jetzt Personen, die gar nicht so sportliche Ambitionen haben, von sowas profitieren können für ihre gesundheitliche Zukunft.
Absolut. Es gibt auch, zum Beispiel, es gibt ein, zwei Studien, die finde ich echt ganz gut auch gemacht und die haben sich angeguckt, es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, zwischen Profiathleten, Profiathletinnen, zwischen Intermediate-Athleten, Athletinnen und Prädiabetikern. Und hier zeigt sich ein ganz klarer Unterschied, gerade im Thema metabolische Flexibilität und Fettstoffwechsel, dass Profiathleten den stärksten Fettstoffwechsel haben, beziehungsweise am meisten Fett verbrennen, im Vergleich zu Intermediate, die etwas weniger Fett verbrennen und dann eben Menschen, die Richtung Prädiabetes gehen, die eigentlich fast gar kein Fett mehr verbrennen, im Alltag oder eben bei sportlicher Bewegung.
Okay, super spannend. Ja, auch natürlich sehr wegweisend. So eine Studie immer gut, wenn das dann auch an die Öffentlichkeit natürlich kommt und Leute sich so drüber bewusst werden, was das alles ausmacht tatsächlich. Wir haben ja neben dem Fettstoffwechsel auch den Kohlenhydratstoffwechsel. Das wird ja natürlich auch bei LäuferInnen immer, also steht auch im Vordergrund, wird aber, habe ich immer so den Eindruck, nicht so sehr mit Training, also konkreten Training verbunden. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal den Unterschied erläutern. Was ist der Unterschied zwischen dem Fettstoffwechsel und dem Kohlenhydratstoffwechsel, außer vielleicht diesem klassischen, was jeder weiß, dass er irgendwie schneller verfügbar ist, gerade bei LäuferInnen?
Also ein ganz großer Unterschied ist, wo auch der Stoffwechsel stattfindet. Und man muss sagen, wir brauchen auch beide Stoffwechselwege. Also man sollte es jetzt auch nicht so komplett isoliert betrachten, sondern meistens unterstützt der Kohlenhydratstoffwechsel auch den Fettstoffwechsel. In der Sportwissenschaft sagt man dann immer so, Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Und das ist eigentlich nur eine Bezeichnung dafür, die sagt, dass diese beiden Stoffwechselwege stark miteinander zusammenhängen. Und Kohlenhydrate werden dabei vor allen Dingen so im Zytosol, also so in der Zellflüssigkeit, können die verstoffwechselt werden durch eine schnellere Energieverfügbarkeit. Kohlenhydrate können aber genauso gut auch benutzt werden, um langsamer Energie auch herzustellen, dann vor allen Dingen so in den Mitochondrien, was so die Kraftwerke von unseren Zellen sind, die dann aber beides benutzen können. Also Mitochondrien können dabei vor allen Dingen Kohlenhydrate, aber auch Fette benutzen. Das Ding ist nur mit unserem Körper ist das Folgende, und zwar Kohlenhydrate ist schon die primäre Energiequelle, weil sie halt so universell nutzbar ist. Also wir können die halt benutzen für schnelle Energie, für langsame Energie. Und unser Körper ist da halt relativ opportunistisch. Das bedeutet, wenn wir Kohlenhydrate an Bord haben, dann verbrennt er eben auch lieber Kohlenhydrate, weil das natürlich eine einfache Energiequelle ist. Und deswegen ist Fett dabei immer so ein bisschen die sekundäre Energiequelle, die aber langfristig gesehen eben Performance-Benefits dann mit sich bringt.
Ja, ich habe auch den Eindruck, der Fettstoffwechsel ist so ein bisschen emotionaler aufgeladen irgendwie als der Kohlenhydratstoffwechsel. Vielleicht, weil Leute das auch mit dem Abnehmen verbinden und so, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob du auch sowas schon bemerkt hast.
Ja, klar. Ich meine, Fett ist natürlich auch immer so ein gewisses Media-Hype-Wort. Mhm. Und natürlich, Menschen verbinden dann auch mit, okay, Fettstoffwechseltraining, dass ich halt mehr Fette verbrenne und so halt auch meine Körpermorphologie halt irgendwie auch verbessern kann. Ich sehe es natürlich so ein bisschen auch von der physiologischen und gesundheitsphysiologischen Seite her. Und ich sehe halt Benefits dadurch, dass man eben auch Fettstoffwechseltraining betreibt. Ja. Also, und das hat dann wiederum sekundär sicherlich auch Vorteile eben auf das Thema Abnehmen, wenn man es möchte, oder eben auch eine Veränderung so der Körpermorphologie.
Ja, voll. Du hast ja vorhin auch eine Studie angesprochen direkt. Würdest du sagen, dass das Fazit daraus dann aber auch ein bisschen so ist, eigentlich dürfen auch AmateurInnen am besten so trainieren wie Profis aus zum Beispiel, wo die Studie durchgeführt wurde. War das aus dem Triathlon oder irgendeinem anderen, wahrscheinlich im Extrem-Ausdauersport, weil wir dann eben so sehr davon ja eigentlich Benefits mittragen? Oder gibt es da irgendwie, ja, dann auch nicht, oder kann man auch nicht alles 1:1 übertragen, sage ich jetzt mal, aus so einer Studie?
Mhm. Ich würde sagen, dass es voll wichtig ist, sich auch klar einzuteilen, auch so als Ausdauersportler, als Ausdauersportlerin, eben aber auch zu sagen, es macht einen Unterschied, ob man Anfänger ist, ob man fortgeschritten ist, ob man Profiathlet ist, und danach auch verschiedene Strategien auszuwählen. Und ich glaube, hier zeigt sich auch relativ klar, dass wenn man jetzt zum Beispiel in dem Punkt ist, dass man stoffwechselmäßig vielleicht nicht optimal in einer optimalen Situation ist, dass man dann aber auch am meisten erreichen kann. Also man kann den größten Unterschied auch in gewisser Weise durchführen, wenn man es halt richtig angeht. Und wir müssen nicht alle Profiathleten werden. Und wir müssen auch nicht alle den besten Stoffwechsel haben, den es halt irgendwie gibt. Das ist auch gar nicht notwendig. Aber eben daran zu denken und die richtigen Strategien einzusetzen, dass man eben metabolisch flexibel ist, also dass man sowohl Kohlenhydrate als auch Fette benutzen kann. Ich glaube, das ist eben wichtig.
Ja. Ja, das wollen wir auch heute so ein bisschen lernen, welche Strategien wir da so an der Hand haben. Aber vielleicht erstmal nochmal vorab, weil du meintest, irgendwie ist das Ziel, metabolisch flexibel zu sein. Gibt es denn so, mehr Marker oder Attribute, die man so als Laie feststellen kann oder woran man messen kann, ohne jetzt reinzugehen in konkrete Messungen, ob man metabolisch flexibel ist oder vielleicht auch unflexibel ist? Vielleicht ist das leichter festzustellen, dass man ein Defizit hat.
Also super wichtiger Punkt, den du gerade aufgreifst. Ich glaube, da gibt es halt verschiedene Marker, wie man das feststellen kann. Es gibt sicherlich so den Goldstandard, dass man sagt, man misst, wie viel Fette man verbraucht mit einer Spiroergometrie und sehr, sehr, sehr lockeren Ausdauerbelastungen. Und damit kann man dann genau irgendwie auch feststellen, welche Menge man auch wirklich oxidiert, also welche Menge man auch verbraucht an Fett. Und das ist im Hochleistungsbereich auch durchaus sinnvoll, das vielleicht auch mal festzustellen und damit auch sein Training dann noch mehr zu verfeinern. Wenn man jetzt aber jemand ist, der vielleicht eher so Intermediate- oder Anfänger-Athlet, Athletin ist, dann macht es Sinn, vielleicht andere Marker zu benutzen. Und ich würde zum Beispiel sagen, dass es für Anfänger, Anfängerinnen durchaus auch sinnvoll ist, zum Beispiel auch mal seinen Blutglukosewert feststellen zu lassen. Auch solche Blutwerte zum Beispiel zu analysieren, Apolipoprotein A, um zu gucken, ob man halt auch eine Fettstoffwechselstörung hat oder ob es auch Auffälligkeiten gibt für bestimmte Erkrankungen. Und da würde ich halt gucken, dass man eher auch Gesundheitsmarker benutzt, um zu gucken, ob zum Beispiel mit seinem Blutzuckerspiegel alles auch normal eingestellt ist. Weil ich habe ja eben gesagt, dass es einen starken Zusammenhang gibt so zwischen dem Thema Prädiabetes, also dass man halt nicht mehr so gut, dass der Insulinstoffwechsel nicht mehr so gut funktioniert. Und Insulin und Fett hängt sehr stark miteinander zusammen. Das wird jetzt ein bisschen zu sehr in die Tiefe gehen. Nur wichtig ist so ein bisschen, dass man versteht, es hat eine große Gesundheitsrelevanz. Und wie gut der Blutzuckerwert zum Beispiel eingestellt ist, sagt viel darüber aus, wie gut zum Beispiel auch so der Fettstoffwechsel funktioniert. Und damit kann man sicherlich viel herausfinden. Und der andere Punkt ist dann natürlich so viszerale Fettverteilung. Also wir haben verschiedene Arten von Fettgewebe. Ich glaube, darüber haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch gesprochen. Mhm. Dass es einerseits so das subkutane Fettgewebe gibt, das direkt unter der Haut sitzt. Das ist so das Fettgewebe, was hat eigentlich nicht den größten negativen gesundheitlichen Aspekt, wenn es jetzt nicht übermäßig ausgeprägt ist. Aber es gibt eben dieses viszerale Fettgewebe, was so zwischen den Organen sitzt. Und das wiederum ist nicht so gut für die Gesundheit, weil man bewertet das so in der Medizin als eine eigene, wie ein eigenes Organ, was sehr viele so Entzündungen einfach in dem Körper triggert. Und das ist nicht so wirklich gut. Und wenn man merkt, dass man vielleicht vor allen Dingen so im Bauchbereich herum mehr Pölsterchen sich entwickeln oder mehr halt auch eine Vermehrung kommt des Fettgewebes, ich glaube, dann sind es alles Anzeichen dafür, dass wahrscheinlich der Stoffwechsel nicht ganz so flexibel ist und nicht ganz so gut funktioniert.
Okay, also man kann es dann durchaus auch am eigenen, also an der Körperkomposition so ein bisschen sehen. Man sieht es aber jetzt nicht im Alltag so richtig. Also so Hungergefühl und solche Sachen sind jetzt nicht wirklich ein Indikator dafür, oder?
Also Performance-Faktoren sind schon noch ein Indikator dafür. Gerade so, wenn man auch, glaube ich, sehr craved, also so wie du das sagst, wenn man halt so das Gefühl hat, dass es einem sehr schwer fällt, über längere Phasen auch nichts aufzunehmen und auch zum Beispiel nicht keine Energie und gerade auch keine einfachen Kohlenhydrate vielleicht auch an Bord zu haben. Das ist immer so ein typisches Anzeichen dafür, wenn man sehr viel auch einfache Kohlenhydrate haben möchte, also Zucker, dann spricht vieles dafür, dass der Körper dann immer wieder in so Energietäler gerät. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass meistens der Blutzuckerwert dann halt nicht super, super konstant ist. Sondern ich habe ja darüber gesprochen, so den Blutzuckerwert sollte möglichst konstant sein und den halt auch mal zu testen und zu kontrollieren lassen. Und wenn man dann halt merkt, dass man immer wieder sehr stark cravet, dann spricht es dafür, dass man einerseits immer wieder so Spikes hat, also sehr hohe Blutzuckerwerte und danach meistens immer wieder so ein Tal fordert oder in so ein Tal fällt. Und das spricht auch dafür, dass der Fettstoffwechsel nicht so optimal ist. Und das Zweite ist dann auch während der Belastung, dass man zum Beispiel auch das Gefühl hat, wenn man längere Zeit unterwegs ist, das betrifft vielleicht nicht so die meisten Läufer, Läuferinnen. Ich sehe das bei Radsportlern relativ häufig. Wenn die jetzt zum Beispiel nach 90 Minuten, 120 Minuten halt merken, sie kommen in den krassesten Hungerast, obwohl sie eigentlich genug auch fuelen, also genug Kohlenhydrate aufnehmen, dann ist das auch ein sehr häufiges Anzeichen dafür, dass der Fettstoffwechsel nicht so optimal ist.
Okay, na gut, super spannend zu wissen, dass man da dann doch genauer hinschauen darf, wenn man solche Sachen an sich feststellt. Cool, dann lass uns doch gerne mal ein bisschen reingehen in Methoden, wie wir das Ganze optimieren können. Man hört ja immer wieder von Wert FatMax, wenn man gerade über Stoffwechseltraining spricht, auch FatMax-Training. Was genau ist denn dieses FatMax? Also das hatten wir schon so ein paar Mal angerissen, aber wäre cool, wenn du uns da nochmal abholst für all diejenigen, die es nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, die letzte Folge dazu nicht mehr gehört haben. Mhm. Wie genau wird dieser FatMax-Bereich bestimmt? Was ist das genau? Mhm.
Ja. Also FatMax ist letztendlich die Intensität, wo man am meisten Fett verbrennt. Es gibt den FatMax, wo man wirklich sich das absolut anguckt, also wo man wirklich am allermeisten Fett verbrennt, also an der Menge her. Und der Wert ist meistens ein bisschen höher von der Intensität her. Und danach gibt es noch den Bereich, wo man die höchste oder wo man letztendlich wirklich den Bereich hat, wo man nur noch Fett verbrennt. Den Bereich gibt es halt auch noch. Und den würde ich halt, muss man eigentlich ein bisschen voneinander unterscheiden. Aber von der Trainingsphysiologie her ist es immer eigentlich am besten, sich den Bereich wirklich anzugucken, wo man am allermeisten Fett verbrennt, von der Menge her. Und das ist dieser klassische Fat-Max-Bereich. Und den bestimmt man klassischerweise eben über die Leistungsdiagnostik.
Ja. Den kann man quasi als Amateurin oder so zu Hause jetzt nicht sich irgendwie anders berechnen, ne?
Nee, nicht wirklich. Das Wichtige ist, wenn man zur Leistungsdiagnostik geht und den FatMax bestimmen möchte, dann muss man eigentlich zur Leistungsdiagnostik nüchtern gehen, weil das dann genau sagt, wie der bestimmt wird. Weil diese Fettoxidation ist ganz stark davon abhängig, wie viel Kohlenhydrate habe ich an Bord. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel vorher von der Leistungsdiagnostik ein Gel oder sowas nachbenutze, dann wird dieser FatMax sich ganz, ganz anders verhalten, als wenn ich wirklich nüchtern dahin gehe. Oh. Und das ist, glaube ich, das wissen immer viele Amateure nicht. Und deswegen beißen sich auch manche Leistungsdiagnostiktests. Also man kann jetzt zum Beispiel nicht FatMax gleichzeitig mit V2Max bestimmen. Mhm. Das ist also absolut, das beißt sich sowas von total. Mhm. Und man kann sicherlich lockere Trainingszonen bestimmen, wenn man einen FatMax-Test macht, so. Aber prinzipiell muss man dann schon relativ spezifisch in der Fragestellung sein.
Ja, sollte es vorher auch abklären, was man möchte dann auf jeden Fall.
Ja.
Okay, spannend.
Was man aber auch sagen kann, also jetzt auch so als praktischer Tipps, ist halt einfach zu sagen so, ich habe Low Intensity Zone 1, die eher so aktive Regeneration ist, die so beim Laufen Anfänger, Anfängerinnen so klassischerweise bis 70% der maximalen Herzfrequenz irgendwie geht. Und danach habe ich so diese Zone 2, die so meistens so von 70 bis 75, 78% der maximalen Herzfrequenz geht. Und man kann dann auch erstmal Durchschnittswerte benutzen. Und meistens liegt die Fatmax ziemlich genau zwischen Zone 1 und Zone 2. Also genau dieser Zwischenbereich. Mhm. So in, wenn man jetzt Zonenkalkulation macht dann und man hat einen professionellen Athleten, dann nimmt man eigentlich immer die Fatmax als Startwert der Zone 2. Und dann bis halt 2 Millimol Laktat. Aber das ist so ein guter Bereich, den man, sag ich mal, auch mit Näherungswerten bestimmen kann. Und klassischerweise, wenn man 70% der maximalen Herzfrequenz legt, dann ist man relativ meistens gut in dem Bereich unterwegs. Und das muss auch dann nicht perfekt sein.
Okay, also wenn ich jetzt nicht meinen Fatmax-Bereich kenne, kann ich mit der maximalen Herzfrequenz arbeiten. Und wenn ich versuche, Zone 2 anzusteuern, was ja auch das Ziel von vielen Leuten ist, oder vielleicht sogar ein bisschen drunter, dann bin ich sehr wahrscheinlich in dieser Fatmax-Zone drin.
Absolut, genau.
Okay. Okay, und wir haben jetzt Zone 2 eigentlich schon angesprochen. Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten, diesen Fatmax-Bereich im Training konkret ja perfekt anzusteuern?
Mhm, genau, also ich sag mal, jetzt so, das ist das eine, ne, wie man halt diesen Bereich perfekt ansteuert. Und dann haben wir ja auch so ein bisschen gesprochen, dass auch eine Möglichkeit sein kann, eben auch Kohlenhydrate zu reduzieren und dadurch halt auch vielleicht das etwas effektiver zu gestalten, dieses Fatmax-Training. Und da würde ich aber eher probieren, knapp unter dieser Intensität zu bleiben, also eher so obere Zone 1, in dem Bereich längere Zeit sich dann zu bewegen und es damit auch nicht zu übertreiben. Also vielleicht 30 Minuten, 40 Minuten nüchtern eine Session durchzuführen, ist dann meistens absolut ausreichend und dann vielleicht lieber so 2-3 Mal die Woche. Und dabei halt auch vielleicht darauf zu achten, dass man eher als Mann es ein bisschen mehr macht und Frauen es definitiv nicht übertreiben damit. Mhm. Weil nüchtern Training kann einen nach vorne bringen, der Fatmax. Nur es hat auch so ein bisschen den Nachteil, dass es auch sich auf einige Hormone halt stärker dadurch einfach verbraucht werden.
Ist das denn überhaupt schon gut untersucht? Weil leider wird ja immer an Cis-Männern sowas durchgeführt dann am Ende die Studien. Du hast ja gerade angesprochen, viele Frauen profitieren vielleicht nicht von so langen nüchtern Lauf-Sessions. Hat man da überhaupt schon so einen Konsens gefunden wissenschaftlich?
Mhm. Das ist natürlich so ein typisches Problem, was du halt ansprichst in der Wissenschaft. In der Sportwissenschaft allgemein sind die Populationsgrößen eben sehr klein. So, also es werden meistens so Studien durchgeführt mit, damals auch, als ich studiert habe, waren mal so 5 bis 10, war immer so die Endzahl. Und ich kam halt irgendwie vorher aus der Medizin und dann waren halt irgendwie diese Multicenter-Studien da, wo du halt irgendwie Tausende von Patienten hast. Und dann kommst du halt irgendwie in die Sportwissenschaft, ja, wie viele Probanden waren es denn? Ja, 10. Mhm. Ah, okay. Und die waren dann auch alle irgendwie anders trainiert und dann waren es 2 Frauen und 8 Männer.
Okay, ja.
Und das ist definitiv ein großes Problem. Wenn man sich damit beschäftigen würde, von Raw heißt das Buch von Dr. Sandy Smith, glaube ich, heißt sie. Die hat darüber relativ viel auch so beschrieben, auch aus Coaching-Sicht, hat aber auch so ein bisschen die Studienergebnisse da zusammengefasst. Es gibt auch ein paar Studien, die das zeigen. Ich glaube, physiologisch betrachtet ist halt ist einfach so, dass dadurch, dass Östrogen, also das wichtigste Sexualhormon oder eines der Sexualhormone von Frauen, leitet sich so ein bisschen aus dem Testosteron ab. Also es ist eine Umwandlung von Testosteron und Sexualhormone sind sehr fragil, weil klar, ich meine, evolutionär betrachtet braucht man nicht wirklich sexuelle Aktivität, wenn man halt irgendwie relativ viel gestresst ist und Training löst halt viel Stress im Körper aus und Sex und Testosteron wird halt schon relativ schnell verbraucht und Östrogen scheint dann noch ein bisschen fragiler zu sein, einfach, dass es sich schneller verbraucht und deswegen. Und bei Frauen scheint es eben auch so zu sein, dass gerade so das Thema Energie noch einen größeren Effekt hat, weil Frauen auf Energieengpässe wohl nicht ganz so gut reagieren, weil dadurch einfach dann noch mehr sie von ihrem Stoffwechsel her einfach in andere Dinge gedrückt werden, wo sehr viel Stresshormone noch entsteht. Und das sind alles Dinge, die scheinen dazu zu führen, dass Frauen nicht so gut auf Nüchtern-Training reagieren.
Okay, ja, spannend. Auch sehr wichtiger Hinweis an der Stelle, weil sicherlich viele von unseren HörerInnen auch weiblich sind. Deswegen da nochmal ein bisschen mehr Vorsicht geboten vielleicht. Gibt es denn so ein Ranking, welche Trainingsform am besten sich auf den Fettstoffwechsel auswirkt? Also wir haben ja zum Beispiel Zone 2 natürlich angesprochen, aber auch Nüchternläufe als eigene Methode. Es gibt natürlich auch sowas wie Fatmax-Intervalle, habe ich ein bisschen drüber gelesen, ist glaube ich nicht so sehr verbreitet, weil die meisten Leute dann doch Intervalle für die VO2 Max verwenden, aber gibt es ja auch. Und hat das sich jemand mal sportwissenschaftlich angeguckt, was am besten wirkt?
Ich glaube, hier muss man eben sagen, dass, also in der Studie, die ich am Anfang erwähnt habe, wo man halt verglichen hat, Elite zu Intermediate zu Prädiabetikern, da hat sich eben gezeigt, dass es einen ganz starken Zusammenhang gibt zwischen der VO2 Max, also wie viel Sauerstoff wir umsetzen können und wie viel Fett wir auch oxidieren können. Das heißt, gesprochen ist es auch so, je fitter wir werden, je besser wir werden, desto mehr Fett oxidieren wir automatisch. Mhm. Und deswegen als allererstes ist es immer wichtig, die athletische Entwicklung in den Vordergrund zu rücken. Und erstmal auch zu sagen, okay, ich werde fitter, ich werde leistungsfähiger, ich verbessere mich, ich werde besser mit meiner VO2 Max. Dadurch habe ich schon einen enormen Effekt auf meine Gesundheit und auch auf meinen Fettstoffwechsel. Und dann kann man aber, ich glaube, das ist so der erste Punkt, den ich immer erstmal sagen würde. Ich finde, gerade auch wenn man anfängt, dann ist es so wichtig, dass man einfach erstmal so eine gewisse Routine irgendwie sich in gewisser Weise verbessert. Wenn man dann aber merkt, okay, jetzt möchte ich noch kleine Dinge irgendwie optimieren, dann sicherlich zu sagen, gute Trainingszonen zu haben und vielleicht auch mehr in diesem Fat-Max-Bereich sich zu bewegen und zu gucken, dass ich auch Zone 2 für mich umsetze und aufbaue. Und darin kann man ja auch dann irgendwie 3-4 Monate investieren, sodass man das auch wirklich in den Fokus rückt von seinem Training und vielleicht auch erstmal nur das macht. Mhm. Und wenn man dann merkt, okay, jetzt so habe ich auch noch nicht so ganz die Fortschritte vielleicht, die ich irgendwie haben möchte, dann vielleicht auch mehr mit nüchternen Sessions dann auch noch zusätzlich so zu arbeiten. Ein anderes Thema auch gerade so, was einen sehr wichtigen Impact auch hat auf das ganze Thema Körpermorphologie, ist natürlich dann auch noch mit Krafttraining das auch noch vielleicht mit einzubauen, weil das auch wichtig ist, auch vor dem Hinblick, dass man eine gute Muskulatur auch irgendwie braucht und auch genug Muskulatur braucht, auch um Energie zu gewährleisten, aber auch hat dann noch viele andere Effekte, die dann auch positiv sich auswirken.
Ja, also Krafttraining nicht einfach links liegen lassen, nur weil es jetzt nicht den, weil es jetzt vielleicht nicht so sehr, also den sofortigen Effekt dann auf den Fettstoffwechsel hat. Da wird ja immer eigentlich Ausdauersport dann so als ja, die goldene Disziplin dann da an der Stelle hochkommen.
Ja, das ist witzig. Guck mal, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass also im Abnehmbereich zum Beispiel gibt es ja ganz viele Coaches, die auch gar nicht auf Ausdauertraining setzen und die auch so sagen, so okay, nur Krafttraining und nur Bewegung und 10.000 Schritte am Tag. Ja. Und diese Methoden funktionieren auch. Also das ist auch so, dass man sagen muss, wenn man wahrscheinlich ein sehr lockeres Ausdauertraining macht, Bewegung, 10.000 Schritte am Tag, bewegen sich vielleicht auch viele Leute auch schon so in Zone 1, auch vielleicht sogar im Bereich von Fatmax, eventuell sogar schon, krass, wenn man jetzt wirklich ganz am Anfang steht. Und dann mit Krafttraining das noch aufzubauen, weil das auch einen Effekt hat, auch gerade so auf das Thema Abnehmen und auf das Thema Körpermorphologie, also Fett zu verlieren, Muskulatur dadurch irgendwie auch mehr aufzubauen. Und dann komme ich auch aus einer Disziplin, aus einer Ausdauerdisziplin, wo eben so dieses Thema nüchtern Training, sehr viel zu trainieren, sehr viel in diesem Fat-Max-Bereich zu trainieren, das auch dazu führt, dass man eben auch dann Fettstoffwechseltraining betreibt und vielleicht an der Körpermorphologie arbeitet. Und ich glaube, dass eine Kombination aus dem Ganzen, also einen gewissen Konsens zu finden zwischen den Dingen, am besten funktioniert, wo man dann auch wieder so ein bisschen auf das Thema Hybrid-Training kommt, stimmt, weil man da halt wirklich merkt, wenn man das mehr umsetzt, mehr Krafttraining und Ausdauer irgendwie auch optimiert, dass man sehr stark auch sehr viel Energie verbrennt, aber auch sehr an seiner Körpermorphologie arbeitet.
Okay, ja, also doch ein Plädoyer jetzt hier an der Stelle für Hyrox und Hybrid-Training.
Ja, auf jeden Fall.
Kann man schon an der Stelle mal sagen, ja. Nee, aber finde ich gut, dass du angesprochen hast, dass tatsächlich auch sehr andere Wege dann ja, nach Rom führen in dem Fall und dass tatsächlich auch Krafttraining und nur Gehen, was ja manchmal so verpönt ist unter manchen schnelleren LäuferInnen, durchaus einen sehr positiven Effekt haben kann. Also finde ich sehr spannend, dass es da doch tatsächlich ja, verschiedene Möglichkeiten gibt, ans Ziel zu kommen. Ja, dann lass uns doch gerne noch kurz drüber sprechen, ob man diese Fortschritte irgendwie messen kann, bevor wir jetzt uns auch nochmal genauer ein paar Methoden anschauen. Misst man das dann anhand von subjektivem Empfinden? Müsste ich theoretisch einen Leistungstest danach ein paar Monaten machen? Oder wie finde ich denn raus, dass mein Fettstoffwechsel sich dann durch das Training verbessert hat?
Mhm. Also klar, der Goldstand ist hier auch wieder die Leistungsdiagnostik und die Spiroergometrie und dass du halt Unterschiede feststellst, in wie viel Fett du oxidierst, also wie viel Fett du auch wirklich verbrennst und bei welcher Intensität das auch geschieht. Also dass du vielleicht auch, dein Fettmax hattest du vielleicht am Anfang bei 65% deiner maximalen Herzfrequenz und danach hattest du ihn vielleicht bei 72% deiner maximalen Herzfrequenz. Das heißt, dass du bei einer höheren Intensität mehr Fett verbrennst oder noch viel Fett verbrennst. Das ist ein Anzeichen dafür, dass sich hier auch was verändert. Andererseits kann man es aber auch meistens daran feststellen, dass wenn man merkt, dass man zum Beispiel bei einer gleichbleibenden Pace die Herzfrequenz immer mehr sinkt und immer mehr so niedriger wird oder dass man eben bei einer gleichbleibenden Herzfrequenz, dass die Pace immer mehr steigt, dass es dadurch auch eine zu einer Rechtsverschiebung kommt, also zu einer Leistungsverbesserung. Und das ist, es spricht sehr vieles immer dafür, dass wenn man im Bereich von Zone 2 Training, im Bereich von dem Bereich leistungsfähiger wird, dass man dadurch auch meistens eine Verbesserung hat, so des Fettstoffwechsels. Spricht sehr vieles immer dafür. Anderer Punkt ist dann auch, dass man bei längeren Läufen auch merkt, so okay, ich habe gerade hinten raus auch die Möglichkeit, noch die Leistung zu steigern oder aufrechtzuerhalten.
Okay, ja, das sind ja auch sehr konkrete Möglichkeiten dann eigentlich, das so ein bisschen zu tracken. Besonders wenn man jetzt vielleicht ein Lauftagebuch oder sowas schreibt, sollte man sowas ja dann doch, solche Trends dann doch recht schnell feststellen. Also geht es theoretisch auch ohne Messung so ein bisschen, wenn man sein Körpergefühl im Griff hat und kennt.
Absolut, genau. Und wenn man es dann nochmal genauer wissen will, kann man sich auch mal einen Laktatmeter irgendwie besorgen.
Stimmt.
Und kann damit auch zum Beispiel nochmal seine Trainingszonen genau irgendwie analysieren. Und dabei ist es so, dass die Fatmax meistens in einem Bereich so bewegt, also man fängt meistens an mit so einem lockeren Stufentest, wirklich ganz, 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 ganz easy. Und dann ist eigentlich so ein bisschen das Ziel, dass der Laktatwert eher nochmal ein bisschen sinkt. Und meistens, und die Fatmax ist eigentlich immer so der Bereich, wo der Laktatwert dann am allerniedrigsten ist. Und dann kann man gucken, was passiert bei dieser Intensität.
Okay, ja, cool. Dann lass uns gerne mal die Nüchternläufe anschauen. Das ist auf jeden Fall heiß diskutiert, das sieht man auf Social Media überall. Du hast es jetzt eigentlich als so zweiten Schritt schon genannt, ne? Du meintest, vielleicht mal mit Zone 2 anfangen, dann als nächstes kann man sich die Nüchternläufe angucken. Vielleicht erstmal ein paar positive Dinge, weil wir ja auch schon da angesprochen haben. Es kann vielleicht auch gerade bei Frauen sich nicht so positiv auf den Hormonhaushalt auswirken. Was sind denn so die Vorteile von Nüchternlaufen jetzt speziell auch für, sag ich mal, FreizeitläuferInnen, jetzt nicht für die Profis nur?
Ja. Ja, also ein Vorteil kann wirklich sein, dass man einen Effekt hat auf den Fettstoffwechsel, dass der dadurch verbessert werden kann. Auch dadurch vor dem Hintergrund, dass man eben weniger Kohlenhydrate an Bord hat, wenn man die Trainingssession startet und dadurch verbrennt man automatisch mehr Fett. Und das kann sich langfristig gesehen eben auswirken, einerseits auf die Leistungsfähigkeit, also dass man dann auch wirklich besser wird im Bereich der Fatmax, und aber auch, es kann sich auswirken auf die Körpermorphologie, weil man dann natürlich auch mehr irgendwie auch Fett auch verbrennt. Und das sind eigentlich so die wesentlichen Dinge, die man so durch so ein nüchtern Training halt auch erreichen kann. Und das kann dann auch wiederum eine Auswirkung auch haben, auch auf Halbmarathon oder Marathonzeiten zum Beispiel.
Ja, das ist ja immer das große Ziel dann meistens der Leute, wenn es nicht das Abnehmen ist, ja. Ich würde aber sagen, gerade so in unserer Bubble ist es dann häufig, ja, die Leistungssteigerung. Und ich finde, ganz oft wird nicht dazu geschrieben bei diesen Tipps, wie lange denn eigentlich die letzte Mahlzeit her sein soll, wenn man nüchtern trainiert. Wann, oder ab wann gilt ein Lauf eigentlich als nüchtern? Wie niedrig müssen da die Speicher, die Glykogenspeicher sein?
Das ist eine gute Frage. Also, wenn du jetzt so auch ansprichst, so Performance-Verbesserungen, dann gibt es irgendwie so ein, zwei Studien, die sich halt so angeguckt haben, so, das hat man damals genannt, so Intermittent Fueling, also sich auch genau zu gucken, so, okay, wie sehr muss ich auch die Speicher irgendwie auch reduzieren, um halt auch einen guten Effekt zu haben. Und in den Studien haben die es sogar so gemacht, dass die die Abendmahlzeit vorher 12 Stunden vorher geplant haben, und aber auch die Abendmahlzeit vorher schon mit mehr Fett und Eiweiß gefuelt wurde. Also das war schon eine sehr starke Reduktion auch so der Kohlenhydratspeicher, bevor man dann so in die Sessions reingegangen ist. Weil der Effekt beim nüchternen Training ist eben wirklich Kohlenhydrate und die Reduktion auch so der Kohlenhydrate. Zum Beispiel auch, wir haben einige Athleten, wenn die das nicht ganz so gut umsetzen können, dann lasse ich die vorher mal so einen Bulletproof Coffee trinken. Das ist so ein doppelter Espresso, wenn man MCT Oil, also so Medium Chain Öle noch mit inkludiert. Und das kann auch wiederum, hat einen positiven Effekt so auf die Fettoxidation. Und das klappt bei manchen besser, wenn sie sowas noch irgendwie mit einbauen. Also es gibt da nicht so den One-Way, aber man muss wohl schon relativ stark die Kohlenhydrate wirklich reduzieren, um einen guten Effekt darauf zu haben, ja.
Okay, also das würde, oder ich weiß nicht, ob der Effekt dann ganz weg ist, aber würde das bedeuten, dass man nicht abends nochmal sehr kohlenhydratreich essen sollte, wenn man eigentlich am nächsten Tag morgens die nüchtern Session hat?
Also wenn man es aus einer wissenschaftlichen Perspektive so betrachtet, dann ja.
Oh, okay. Dann auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das ist nicht allen Leuten jetzt da draußen bewusst, ne?
Also. Man muss es aber auch nicht perfekt machen. Das ist ja auch wieder so ein bisschen das Thema so Perfektionismus. Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, auch so ein bisschen herauszufinden, was funktioniert für einen.
Mhm. Aber es sollte schon wirklich dann am besten eine Nacht dazwischen liegen. Man kann jetzt nicht irgendwie erwarten, dass man innerhalb von 5 Stunden oder so einen nüchternen Effekt erzeugt.
Nee, genau. Also es sollte schon auf jeden Fall ein bisschen Zeit, sagen wir mal Minimum mal 8 Stunden, 12 Stunden eigentlich so dazwischen liegen, ja.
Okay, ja, spannend zu wissen, dass man eigentlich am Abend vorher dann jetzt nicht unbedingt sich mit Pasta den Magen vielleicht vollschlagen sollte. Ja, vielleicht erstmal, bevor wir tiefer reingehen, gibt es außer vielleicht Personen, bei denen der Zyklus dann gefährdet sein könnte oder der Hormonhaushalt, noch irgendwelche anderen Kontraindikationen? Wer sollte vielleicht lieber nicht nüchtern laufen? Kann man da so pauschal Personengruppen ausschließen?
Abgesehen jetzt von Erkrankungen, wo man halt auch überlegen muss, ob das dann so sinnvoll ist, würde ich allen Athleten und Athletinnen nicht empfehlen, die ein Jahr vorher vielleicht eine Verletzung hatten, muskuläre Verletzungen oder auch Knochenverletzungen, weil eben man muss sich immer überlegen, dass wenn man halt weniger Energie zuführt, dann wird so ein bisschen auch das Zellwachstum einfach auch gehemmt. Einerseits natürlich so von, was einen positiven Effekt hat gesundheitlich, aber eben auch so Knochen, Bänder, Sehnen werden dadurch auch meistens, dass das Wachstum von denen halt nicht ganz so gut ist. Mhm. Und da würde ich halt ein bisschen aufpassen. Und wo ich halt auch aufpassen würde, ist bei Athleten und Athletinnen, die von ihrer Körperkomposition her eher auch dazu tendieren, eher auch ein bisschen zu geringe Körpermassen zu haben. Also jetzt zum Beispiel bei Frauen, die weniger als 15-16% Körperfett haben, bei Männern, die weniger wie irgendwie 11-10% Körperfett haben, da muss man eben mit solchen Interventionen mehr aufpassen. Weil so Thema relative Energiedefizite sind blöd und sind immer, möchte man wirklich sehr vermeiden, weil die sind einfach nicht gut für die Performance und vor allen Dingen auch nicht gut für die Gesundheit.
Ja, ja, super wichtig an der Stelle, gerade auch was, ne, wie du gesagt hast, das Körperfett, den Körperfettanteil betrifft, dass man dann einfach aufpassen muss, sobald es unter eine gewisse Prozentzahl rutscht. Ja, da ist das dann wahrscheinlich nicht so förderlich. Vielleicht auch da nochmal, damit die Leute nicht direkt Fehler machen am Anfang und sich überfordern. Wie kann man denn schonend in sowas einsteigen? Wie lang sollte vielleicht am Anfang die Trainingsdauer von so einer nüchternen Einheit sein? Wie intensiv darf sie sein? Also in welchen Zonen sollten wir uns da wirklich maximal bewegen?
Mhm. Also ich glaube, wenn du jetzt wirklich anfängst und es noch nie auch gemacht hast, kann man auch mal erstmal wirklich gehen und längere Zeit dann auch vielleicht gehen, so 30, 45 Minuten dann auch nüchtern gehen. Das kann man auch dann so umsetzen. Und da kann man dann auch vielleicht schon mal so einen Herzfrequenzsensor tragen und gucken, in welchem Bereich bewegt man sich überhaupt. Und wenn man jetzt dann zum Beispiel schon beim Gehen bei 110, 115 Herzfrequenz ist, dann kann man das auch erstmal so umsetzen. Und wenn man dann locker anfängt als Läufer, Läuferin, vielleicht mit 30 Minuten und guckt aber auch die Herzfrequenz möglichst konstant zu halten und dass sie nicht so einen Cardiac Drift hat, also dass die Herzfrequenz immer höher geht bei der gleichbleibenden Belastung, das ist halt relativ aussagekräftig und so würde ich es halt dann vielleicht aufbauen. Und dann, wenn man die 30 Minuten gut umsetzt, dann vielleicht auf sich auf 40, 45 Minuten so zu steigern. Mhm. Und dann hat man aber auch eine super gute Session. Also viel mehr mache ich auch bei Elite-Athleten noch nicht.
Ach, okay. Also es bringt einem jetzt nicht unbedingt, 60 Minuten nüchtern zu trainieren. Also irgendwann hört auch der Trainingseffekt auf? Oder wie ist es da?
Also dazu habe ich eine kleine Story. und zwar, ich habe selber super viel damit auch rumexperimentiert bei mir selber. Und ich habe es auch viel mit meinen Athleten und Athletinnen gemacht. Und teilweise hatten wir Sessions, wo wir so 2 Stunden Radfahren waren, nüchtern. Und wir dabei dann so Bulletproof Coffees oder so benutzt haben, um halt nochmal so die Fettoxidation mehr zu steigern. Und ich hatte den Effekt, dass das nochmal schon auch noch einen Benefit bringt auf das ganze Thema. Aber dass die Nachteile halt dem dann deutlich überwiegen sind, weil du hast nicht mehr wirklich regeneriert nach solchen Sessions. Ich hatte das Gefühl, dass es einen sehr starken Impact hat, auch so auf Hormone, gerade auf Sexualhormone und dass dadurch auch die ganze Motivation und einfach auch so der Alltag sehr stark beeinträchtigt wird. Und deswegen habe ich für mich aus Coaching-Sicht, für meine Athleten und für mich halt entschieden, so 45, maximal vielleicht 60 Minuten scheint so der optimale Benefit einfach auch so zu sein, der Bereich. In Studien setzen die es meistens um bis 90 Minuten.
Krass. Ja, gut, muss man dann auch wirklich erstmal den Körper an sowas gewöhnt haben vorher, um 90 Minuten durchzuhalten. Also ich glaube, ich schaffe auch so maximal 60, mache aber auch wirklich dann sehr niedrige Intensitäten, wenn ich da meine Nüchternläufe mache. Und man muss auch dazu sagen, ich habe das jetzt bisher nicht durchgehalten, dass ich da am Abend vorher sehr wenig Kohlenhydrate gegessen habe. Das war mir nicht bewusst. Deshalb habe ich da auch vielleicht andere Voraussetzungen gehabt bisher.
Ja. Wie gesagt, man muss es auch nicht perfekt machen. Ich glaube, ein besonderes Feld sind dann noch so Low-Carb- oder Keto-Athleten, die sich halt sowieso auch von ihrer Ernährungsform her sehr wenig Kohlenhydrate einfach aufnehmen. Macht auch nicht für sehr viele Athleten, Athletinnen Sinn, aber wenn sie das halt so umsetzen wollen, dadurch hat man natürlich nochmal einen größeren Impact auf das ganze Thema Stoffwechsel. Mhm. Also ich glaube, es ist halt so, wenn man es so ein bisschen auch medizinisch betrachtet, dann muss man halt irgendwie überlegen, okay, was macht halt auch Sinn? Und ich würde immer erstmal mit Methoden starten, die einfach einzusetzen sind, die man gut durchziehen kann, die einen nicht übermäßig fordern, und dann zu gucken, was erreicht man damit für Effekte. Ja. Und dann hat man ja letztendlich, genauso als wenn man ein Medikament nimmt, vielleicht erstmal was sehr geringe Nebenwirkungen hat. Aber je höher dann dieser Effekt ist und der Impact ist, desto mehr sind dann auch natürlich immer die Nachteile dadurch.
Ja. Ja, man sollte sich da auch, glaube ich, selber sehr gut tracken dann bei sowas. Also wenn man merkt, okay, ich habe den ganzen Tag danach irgendwie keine Energie mehr oder ich regeneriere schlecht, das ist ja auch immer ein wichtiges Zeichen, ne?
Absolut, genau.
Okay, ja, dann würde mich natürlich auch interessieren, wie oft sollte man so ein typisches Nüchtern-Training dann vielleicht am Anfang auch maximal integrieren oder vielleicht auch später, wenn man dann fortgeschritten ist, da gibt es ja bestimmt auch ein zu viel, ne? 4-mal die Woche ist ja wahrscheinlich dann bei jetzt einem normalen, vielleicht ambitionierten Läufer, aber trotzdem jetzt keinem Profi auch schon ein bisschen zu viel, oder?
Ja, total. Also ich würde sagen, so bei Männern maximal 3-mal die Woche, so Upper Limit. Ich würde aber auch erstmal so mit 2 starten und bei Frauen sicherlich so 1 bis 2 Mal die Woche.
Okay, ja, super. Gut zu wissen an der Stelle, da schon mal eine Einordnung zu bekommen. Und wie sieht es mit der Ernährung danach aus? Ist das in irgendeiner Weise noch wichtig, dass wir da dann oder können wir da was verbessern, wenn wir uns als Regenerationsmahlzeit entweder von Kohlenhydraten fernhalten oder gerade dann mit Kohlenhydraten fuelen? Oder ist tatsächlich dann nach der Session eigentlich egal, was man macht?
Nee, ich glaube, die Zeit nach der Session ist besonders wichtig. Ja. Und danach auch wirklich genug zu fuelen, also auch wieder Kohlenhydrate aufzunehmen, weil man eben nach der Session sonst auch diesen Open-Window-Effekt hat. Also das heißt, so Open-Window bedeutet, dass gerade das Immunsystem halt runtergefahren wird und dass viel so das Wachstum, das generelle Zellwachstum halt runtergefahren wird. Und dass es dann halt schon sehr sinnvoll ist, auch wieder Kohlenhydrate halt auch aufzunehmen. Mhm. Und das hat eigentlich dann keinen Effekt, dass man danach noch probiert, die Fettoxidation danach noch mehr zu verbessern. Auch wiederum da zu sagen, so, okay, dann sind einfach die Risiken zu hoch, dass man eben Infektionen sich einfängt oder dass man eben dann auch Richtung Hormone verbraucht, dass man eher in die Richtung dann einfach auch tendiert.
Okay, also Verpflegung danach ist sogar noch wichtiger eigentlich als nachher.
Das ist schon sehr wichtig, normal. Ja. Auch selbst in den Studien wird das so gesagt. Also wenn die dann solche Programme halt durchgeführt haben, war es eigentlich immer so, dass sie hatten meistens so High-Intensity-Tage. Mhm. Danach, nach der High-Intensity-Session wurden ein bisschen Kohlenhydrate aufgenommen, aber dann am Abend eher reduziert die Kohlenhydrate. Dann am nächsten Morgen halt die Low-Intensity-Session gemacht, um den Fettstoffwechsel zu optimieren. Danach aber auch wieder aufgefuelt, also danach dann auch wieder Kohlenhydrate mit eingebaut.
Ja, ich hatte auch ein bisschen gelesen, das scheint ja dann die Basis für vielen von diesen Studien gewesen zu sein, dieses Sleep-Low-Prinzip, dass man halt wirklich nochmal eine harte Einheit hat, dann eine Low, also nicht Low-Carb, aber zumindest eine kohlenhydratarme Mahlzeit hat, dann schläft man mit leeren Glykogenspeichern und dann morgens macht man diese lockere Nüchterneinheit. Das ist ja schon ziemlich extrem, sage ich jetzt mal, für den Körper. Kann man das AmateurInnen auch empfehlen oder was wäre da so deine Einschätzung? Ist das zu krass für Nicht-Profis?
Ja, ich glaube, ich würde sagen, dass das ein bisschen zu krass ist. Also diese Sleep-Low-Sache, das ist ja auch genau die Studie, die ich auch meine, so dabei. Das war ja, ich weiß gar nicht, wann die publiziert, ich glaube, die ist so vor 6, 7 Jahren publiziert worden. Mhm. Ne? Das war auch da zu der Zeit sehr en vogue, so wissenschaftlich. Ist dann aber jetzt im Moment auch gar nicht mehr so aufgegriffen worden, weil die Effekte waren auch nicht so groß auch dabei. Okay. Und dann muss man halt auch so fragen, warum wird es dann so, dann scheint es wichtiger zu sein, dass du halt eher fitter wirst und dass du eher deine VO2 Max verbesserst, weil du damit wahrscheinlich noch einen größeren Effekt hast auf die Fettoxidation, als wenn man halt nur diese Sleep-Low-Methode macht. Ja. Da muss man aber auch dann wiederum sagen, so Einzelfälle und Individualität schlägt das halt auch alles, ne? Also wenn man dann halt auch merkst, du bist für sich zum Beispiel als Athlet, du, ich komme damit super gut klar und ich habe das für mich ausprobiert und das ist irgendwie mein Ding und meine Trainingsmethode und ich mache 2x die Woche Sleep Low und meine Motivation wird dadurch nicht best schlechter und ich habe das Gefühl, dass auch hormonell ich gut bin, meine Testosteronwerte sind gut, ich habe keine Zyklusprobleme so. Das sind halt alles Dinge, die sollte man dabei auf jeden Fall berücksichtigen, ja.
Okay. Also es ist individuell, es kann für Leute vielleicht funktionieren, aber es ist auf jeden Fall keine pauschale Empfehlung an der Stelle.
Genau. Aber hier dann auch so ganz klar die Empfehlung, wenn man dann so eine Sleep-Slow-Methode macht, Low-Methode macht, ist es definitiv kein Training für Läufer, Läuferinnen, die halt sehr, sehr wenig Muskelmasse haben, die halt Ermüdungsbrüche hatten, die das Problem haben, dass sie zum Beispiel keinen Zyklus haben, die das Problem haben, dass auch zum Beispiel ihr Eisenwert super, super niedrig. Das sind alles so Methoden. Das sollte man eher dann auch machen, wenn man vielleicht das Gefühl hat, okay, ich bin metabolisch nicht so wirklich gut aufgestellt, ich habe vielleicht mehr viszerales Fettgewebe, ich bin jemand, der gerade an meiner Körpermorphologie arbeiten möchte. Das sind dann eher so Dinge, wo ich das dann auch empfehlen würde.
Okay, ja. Gut, dann danke an der Stelle schon mal für die Einschätzung. Finde ich sehr gut. Was sagst du denn zu Leuten, die Zone 2 mit nüchtern Training kombinieren? Weil eigentlich hast du ja gesagt, naja, Zone 2 liegt eigentlich fast über dem Fatmax-Bereich. Aber man hört ja auch immer wieder, oder hat man ein paar Studien gehört, dass irgendwie auch nüchtern Training und Zone 2 ja dann eine Kombi sein kann, die man dann ja fortführt oder in den Trainingsplan integriert. Macht das Sinn?
Meines Erachtens macht das gar keinen Sinn, ehrlich gesagt. Weil Zone 2, ich meine, im Anfängerbereich ist Zone 2 noch wirklich sehr locker und sehr, da macht es, könnte man es vielleicht noch umsetzen, aber sobald man halt in einen Bereich kommt, wo man eher in Intermediate oder fortgeschrittenen Bereich kommt, ist Zone 2 schon auch herausfordernd. Und ich glaube nicht, dass man ein anständiges Zone 2 Training wirklich absolvieren kann über einen längeren Zeitraum, wenn die Kohlenhydratspeicher so gering sind, also dass die Performance dadurch, glaube ich, einfach dann stärker sinkt. So, wenn ich jetzt irgendwie jemanden habe, der schnell unterwegs ist und vielleicht so ein 3,50er oder 4-Minuten-Pace auf Zone 2 läuft, was ja jetzt nichts Unübliches ist, wenn man halt irgendwie, vielleicht nicht eine Marathonzeit hat, irgendwie von 2,40 bis 2,45, dann ist das kein Training mehr, was man so unbedingt nüchtern absolvieren kann oder sollte.
Ja, Ja, ich glaube auch, dass da ganz oft nicht so individuell hingeguckt wird, was denn eigentlich die Zone 2 Werte einer Person wären. Und klar, irgendwo ist es dann auch einfach überlastend, wenn man schon sehr schnell unterwegs ist, macht das wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Also ja, cool, dass du uns da nochmal so klare Worte gegeben hast. Man hört halt so viel auf Social Media, was dann irgendwie am Ende doch keinen Sinn macht, als ja, vielleicht sportmedizinisch nicht so ganz gegengeprüft wurde.
Ja.
Wie sieht es mit so Alternativformen aus, die jetzt gar nicht unbedingt das Training betreffen? Ich meine zum Beispiel ernährungsmäßig, kann man da irgendwie den Fettstoffwechsel oder vielleicht das Fettstoffwechseltraining an sich unterstützen? Du hast ja zum Beispiel von diesem Bulletproof Coffee gesprochen. Wer dann ist da, geht es da speziell um das Koffein oder um den Kaffee? Wie kann man sowas einsetzen?
Genau, also so MCTs, also so mittlere kettige Fettsäuren sind halt was, die scheinen einen Effekt zu haben auf den Fettstoffwechsel. Und dann gibt es auch noch so das Thema von Koffein, was auch einen Effekt zu haben scheint auf den Fettstoffwechsel. Bei Koffein scheint es aber eher daran zu liegen, dass es halt das Stresshormon auch erhöht. Und wenn man in einen höheren Alarmzustand kommt, dann scheint es auch einen Effekt zu haben auf die Fettoxidation, dass man das halt so dann mit optimieren kann. Mhm. Genau.
Okay, also es ist was, was man dann vorm Training einsetzen würde und nicht währenddessen, oder?
Genau, das ist was man direkt eigentlich vorm Training dann so aufnehmen würde.
Ja. Okay, aber es ist jetzt, es bringt wahrscheinlich auch nicht den großen Nutzen. Es ist wahrscheinlich eher so nice to have extra.
Genau, es ist jetzt nicht unbedingt, dass man sagen würde, so das optimiert jetzt die Fettoxidation total und super, super viel nach vorne. Ich glaube, vielen fällt es halt auch psychologisch leichter, wenn man dann vorher noch irgendwie einen Kaffee zu sich nimmt und wenn man vielleicht auch so morgens dann nüchtern und dann auch noch keinen Kaffee und keine Koffeinportion hat, dann so, ich glaube, es hat einen starken psychologischen Effekt auf jeden Fall auch, ja.
Okay, gut. Gut, so viel zur Ernährung. Regeneration haben wir auch schon ein bisschen abgedeckt, aber würdest du sagen, dass man auch mehr schlafen müsste, zum Beispiel nach so einer Nüchterneinheit, einfach weil die Regenerationsdauer verlängert wird? Oder kann man da ja jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen nach seinem normalen Trainingsplan?
Ich glaube, man müsste nicht unbedingt mehr schlafen. Also Schlaf ist natürlich essentiell wichtig, um sich auch langfristig gesehen zu verbessern. Ich glaube, man kann am Schlaf eine Menge ablesen beim nüchtern Training, weil zum Beispiel, wenn man nachts das Gefühl hat, man kann nicht richtig einschlafen, wenn man zum Beispiel so eine Train-Low-Sache gemacht hat, dann spricht einiges dafür, dass so unser aktivierendes Nervensystem hochgefahren wird, also der Sympathikus. Und das spricht immer dafür, dass man in so einem Modus schon ist, wo man sehr wenig Energie nur noch an Bord hat und wo die Kohlenhydratspeicher schon sehr, sehr gering sind. Und ich glaube, wenn man solche Sachen erkennt, dann ist es ein relativ sicheres Anzeichen dafür, dass was man gerade durchführt und welche Intervention man gerade so durchführt, dass das nicht haltbar ist, langfristig gesehen, für sein Training und für seine Performance.
Okay. Ja, das ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Da kommen wir auch wieder zurück so ein bisschen zum Tracken oder Beobachten des eigenen Körpergefühls, der eigenen Werte. Da ist es dann ja durchaus hilfreich, auch vielleicht das sowas in ein Trainingstagebuch mit aufzunehmen, wenn man da merkt, okay, mein Schlafqualität nimmt ab, ne?
Absolut, absolut, total.
Okay, vielleicht auch nochmal eine kontroverse Frage. Würde es nicht auch einfach reichen, im GR1-Bereich kontinuierlich zu trainieren? Würde das nicht auch schon genug auf unseren Fettstoffwechsel sich auswirken? Oder stößt man da dann irgendwann an ein Plateau an Leistung?
Ich glaube, jetzt sprichst du, was du jetzt, sage ich mal, so sagst, ist ja so ein Klassifikationsthema. Das heißt, was ist jetzt genau GA1-Bereich, also Grundlagenbereich 1, ist ja so Low-Intensity-Training, ergo ist Zone 1 und Zone 2. Ist halt Zone 1 und Zone 2 ist ja eher sowas, was aus dem norwegischen Modell sich irgendwie abgeleitet hat, aus so der neueren sportwissenschaftlichen Richtung. Und GA1 ist ja eher so ein bisschen die deutsche Klassifikation, wo dann so jeder Coach aber auch so ein bisschen sein eigenes System daraus gebaut hat, wo es dann irgendwie gibt GA1, GA1 Plus, GA1 2, GA2 EB, WSA. Also es ist halt so ein bisschen dann so ein Kuddelmuddel. Das ist, bin ich der größte Freund von. Merkt man vielleicht.
Ja.
Genau, aber das ist halt so ein bisschen klar. Also wenn du es so machen willst und sagst so, pass auf, GA1 Training same, same. Ne? Also klar, kann man auch genauso absetzen, auch umsetzen auch, ja.
Okay, gut. Ich meine, vielleicht ist das für manche nochmal so ein Reality-Check, die sich halt wirklich sehr an so Buzzwörtern wie denn halt nüchtern Zone 2 oder sowas orientieren. Vielleicht meine
ja.
Nochmal.
Ja, das kriege ich auch immer, das kriege ich auch immer auf YouTube um die Ohren gehauen, ja. Dass dann irgendwie Leute sagen, ey, du, ich mache einmal Grundlagentraining, ich verstehe jetzt gar nicht genau, warum du bringst du denn jetzt das neue Wort dann irgendwie dazu
mit rein.
Ja, schon.
Der Algorithmus, das ist die Antwort.
Genau, ja, absolut. Ja.
Okay, super spannend. Du hast uns da jetzt ja schon super viele so ja Mythen irgendwie auch gebastelt. Hat mir bisher sehr, sehr gut gefallen, das Gespräch. Vielleicht hast du noch so ein paar Abschlusstipps für die Leute da draußen, die ja jetzt irgendwie ihr Fettstoffwechseltraining entweder reingehen wollen oder das optimieren möchten. Ja, vielleicht hast du da nochmal so ein paar Tipps oder Warnhinweise auch, was auch immer dir da so auf der Seele brennt.
Ja, super gerne. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, so dass man sich einschätzt und dass man eben so, auch was wir gesagt haben, so dass du sagst, okay, bin ich eher im Anfängerbereich, bin ich eher im Intermediate-Bereich, bin ich eher so sehr fortgeschrittener Athlet, was ist auch so genau mein Ziel mit dem Training und dann echt zu starten mit so den einfachsten Dingen erstmal und die auch irgendwie einzubauen, weil das halt sehr sicher ist. Also ein grundlagenbezogenes Ausdauertraining ist irgendwie was, was sehr sicher ist und was man halt auch braucht, auch um seine Performance aufzubauen, so Richtung Marathon, Richtung Halbmarathon. Also man braucht dieses grundlagenbezogene Training und das hilft einem eben auch für den Fettstoffwechsel. Und dann der zweite Punkt dann aber auch zu sagen, wenn du halt auch an deiner V2 Max arbeitest, dann hat das eben auch einen großen Effekt auf den Fettstoffwechsel. Und das erstmal so als Basis so zu betrachten. Und dann aber schon zu sagen, okay, pass auf, ich will an meiner Körperkomposition arbeiten. Es gibt Dinge, wo ich schon sage, okay, daran kann ich sicherlich noch arbeiten. Und ich habe jetzt keine Risikofaktoren wie Ermüdungsbrüche, wie Zyklusauffälligkeiten, wie Motivationsprobleme, wie Libido-Themen. Und daran dann zu sagen, okay, pass auf, dann probiere ich halt mal was aus wie nüchtern Training. Dann aber auch erst zu starten, so mit vielleicht zweimal die Woche, zu gucken, wie fühlt sich das an? Kann ich das umsetzen? Ist das haltbar? Wie fühlt sich der Schlaf an? Wie regeneriere ich? Verändert sich meine Herzfrequenz? Ich glaube, das sind dann so Dinge, auch wieder auf sich zu achten, auf sein Körpergefühl zu achten. Und wenn man das eingebaut hat und dann immer noch merkt, so, boah, okay, ist immer noch nicht so, ich bin okay, aber ich würde noch mal gerne ein bisschen was anderes noch mit ausprobieren. Dann auch natürlich sich so ein bisschen mit dem fancy Stuff zu beschäftigen, mit Sleep Low, mit anderen Methoden. Und dann aber das so aufzubauen und nicht zu vergessen, dass die Basics sicherlich irgendwie 80, 85, 90% ausmachen.
Ja. Ja, wunderschöne Schlussworte, würde ich sagen. Dann sind wir wohl durch für heute. Richtig cool, dass du heute nochmal unser Gast warst für dieses sehr spannende Thema, auch natürlich ein Hype-Thema an der Stelle. Danke, dass du das alles mit uns nochmal so ein bisschen eingeordnet hast. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Danke dir.
Cool, danke dir, Elliot. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Cool, sehr, sehr gerne wieder. Gib doch gerne unseren HörerInnen auch nochmal durch, wo man dich so im Netz finden kann, weil du machst ja auch selber sehr, sehr coolen Content. Haben wir vorhin schon ein bisschen erwähnt. Da geht es auch manchmal um Zone 2, Nüchternläufe. Da ordnest du das Ganze auch nochmal ein.
Ja, perfekt. Also man findet mich einerseits so auf Instagram unter Doc Golo oder auch, sag ich mal, habe ich auch eine Webseite zu, also www.doc-golo.com. Oder auch, wo echt viele Tipps, glaube ich, zu finden sind, sind gerade so bei meinem Podcast auch Rocket Science.
Ja, genau. Und YouTube machst du auch noch.
Genau, YouTube mache ich auch noch. Ja. Einfach Doc Golo findet man eigentlich immer relativ viel.
Ja, perfekt. Die Links, liebe ZuhörerInnen, findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und dann danke ich euch fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine gute Bewertung beim Podcast-Anbieter eurer Wahl oder auf YouTube, wenn ihr uns da geschaut habt. Und nächsten Freitag gibt es dann wieder, wie immer, eine neue Folge. Bis dahin, passt auf jeden Fall beim Training und auch gerade jetzt bei der Hitze auf euch auf und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.